Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. In dieser Folge von Himmelwärts und erdverbunden machen wir uns auf die Socken auf den Pilgerwegen Europas. Und zwar gemeinsam mit einem, der da ganz viel Erfahrung hat und der seine jährlichen Pilgerrouten mittlerweile unter das Motto stellt: solidarisch pilgern. Er sammelt mit seinen Pilgerwegen nämlich Spenden für soziale Projekte. Darüber und über die Faszination des Pilgerns und über verschiedene Pilgerwege werden wir sprechen, über das Alleinsein unterwegs und darüber, wie es sich schläft mit 20 schnarchenden Pilgern im Schlafsaal der Pilgerherberge. Über all das wird er erzählen, Pater Andreas Müller vom Orden der Vinzentiner in Trier. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, Pater Andreas, führen Sie irgendwie Buch? Wissen Sie, wie viele Kilometer Sie schon zurückgelegt haben als Pilger?
Ich führe kein Buch, aber ich habe mir tatsächlich dieses Jahr eine Europakarte bestellt im Internet und die auch bedrucken lassen, meine Wege durch Europa, und habe die dann alle eingezeichnet mit rotem Edding und habe dadurch auch dann mal angefangen nachzurechnen seit 2004, wie viele Kilometer es sind. Also ich bin so ungefähr bei 7500.
Meine Wege durch Europa. Es gibt ja ganz bekannte Pilgerwege. Am bekanntesten natürlich das Netz der Jakobswege. Es gibt auch unbekannte. Welche Pilgerwege sind Sie denn schon gegangen?
Angefangen hat alles 2004 nach meinem Theologiestudium mit einer Etappe, den letzten 400 Kilometer auf dem Jakobsweg, auf dem klassischen französischen Jakobsweg, von Lyon aus bis nach Santiago de Compostela, um das Ganze mal so zu erschnuppern, zu probieren, ist das etwas für mich oder nicht. Und das war dann so der Startschuss, und dann habe ich dann das Jahr danach die restlichen Kilometer von den Pyrenäen, von Saint-Jean bis nach Lyon auf dem klassischen Jakobsweg gemacht, und dann habe ich angefangen zu schauen, was könnte es denn dann sein. Bin dann zunächst einmal den Camino del Norte, den Küstenweg, gegangen, dann den Camino Primitivo, den ältesten Jakobsweg, also Primitivo vom Alter, nicht, also wie wir oft primitiv verwenden. Zur Zeit vor der Rückeroberung der Ebene war das einer der wenigen Wege, die von Oviedo und über Gijón begangen worden sind.
Rückeroberung, da gucken wir jetzt ganz weit
in
zurück.
In die spanische Geschichte zurück, genau.
Also Rückeroberung
der Iberischen Halbinsel durch das christliche Spanien.
Rückeroberung von den Mauren.
Von den Mauren, und man hat ja damals das auch mit der Wallfahrt verbunden. Und da war der Camino Primitivo der erste Weg durch Asturien. Und der ist aber dann auch ein bisschen aus der Mode geraten, weil Pilger waren auch damals schon bequem. Und wenn die Ebene zurückerobert ist, lässt es sich besser durch die Ebene pilgern als durch die Berge. Und gut, aber ein sehr schöner Weg, nur in Anführungsstrichen 370 Kilometer, also gut in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, demnach wie fit sie sind, zu gehen. Dann bin ich einmal in Trier gestartet und bin über Metz und Toul bis nach Vézelay gelaufen.
Auch Jakobsweg?
Auch, ja, das ist ein Zubringer-Jakobsweg. Das ist der Weg der Pilger, die damals in Trier oder schon weiter durch Deutschland gekommen sind. Dann habe ich am Ende des Schweizer Jakobswegs in Genf begonnen und bin von dort aus auch dann Richtung Le Puy-en-Velay gelaufen. Dann gibt es einen südlichen Weg in Südfrankreich, der beginnt in Arles über Toulouse bis an die Pyrenäen. Den bin ich schon mal gelaufen. Dann gibt es einen Pilgerweg in Deutschland. Das war im ersten Corona-Jahr, als ich mich nicht ins Ausland getraut hatte, mein Pilgerweg. Und zwar beginnt er in Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze und geht über Leipzig, Erfurt, Naumburg bis an die hessisch-thüringische Landesgrenze nach Facha. Den bin ich dann damals im ersten Corona-Jahr gelaufen. Im zweiten Corona-Jahr den Rheinsteig von Wiesbaden bis Koblenz und dann in Verbindung mit dem Mosel-Camino, also den Mosel-Jakobsweg, dann bis nach Trier. Ich bin gelaufen in Spanien zwei Wege, die jetzt nichts, oder ein Weg, der nichts mit dem klassischen Jakobsweg zu tun hat, sondern den Ignatiusweg. Vom Jesuitenorden wiederbelebt und ausgeschildert, folgt den Spuren des heiligen Ignatius von seinem Geburtsort bis nach Manresa, wo er dann dort seine Regel geschrieben hat. also auch so rund 600 Kilometer, aber genau in die andere Richtung wie die Jakobspilger laufen. Es gibt dort eine witzige Stelle, in Logroño begegnet man den Jakobspilgern und da war das so, dass ich eigentlich ein Schild hochhalten hätte können. Nein, ich laufe nicht in die falsche Richtung, weil alle 5 Minuten mir jemand entgegengekommen ist und mir gesagt hat, dass ich in die falsche Richtung gehe. Also aus Sicht der Jakobspilger gibt es dann halt eben nur Santiago und alles andere ist dann die falsche Richtung. Auch in Spanien ein sehr interessanter Weg, vor 2 Jahren der Camino Olvidado, der vergessene Weg, auch aus der Zeit, in der die Ebene noch nicht zurückerobert war. Ein Weg durch die Berge, sehr einsam, sehr herausfordernd. Nicht nur die Strecken, weil es wenig Infrastruktur gibt. Ich habe dort in Dörfern übernachtet, wo noch 8 Menschen wohnen. Das ist dann, wenn man schon mal seine Gastgeber kennt, kennt man schon mal mehr als 50% der ganzen Bevölkerung. Das passiert einem natürlich dann nur auf so wenig begangenen Wegen. Aber dann auch die Erfahrung, dass man letzten Endes jeden Weg ja auch zu einem Pilgerweg machen kann.
Also man merkt schon, Pilgern ist eine Leidenschaft von Ihnen. Sie haben eben gesagt, angefangen 2004 am Ende des Studiums.
Ja.
Was war denn Ihre Ahnung, dass Pilgern vielleicht was für Sie sein könnte? Wo kam die her?
Ich habe viele Jahre vorher am Ende der Schulzeit mit 18 Jahren einen Schüleraustausch in Israel gemacht, 6 Wochen, und wollte immer mal wieder nach Israel und meine Gastfamilie dort nochmal besuchen, ein bisschen durchs Land auf eigene Faust. Und da war halt eben 2004 die politische Lage so, dass ich mir selber davon abgeraten habe und alle anderen auch, obwohl verglichen mit heute waren es paradiesische Zustände. Nichtsdestotrotz, dann war das große Pilgerziel Jerusalem war dann außen vor. Nach Rom wollte ich nicht oder habe so gedacht, mehrere Wochen nach oder in Rom. Es gibt zwar auch mittlerweile Pilgerwege in Italien, aber die sind nicht so sehr attraktiv im Dunstkreis der Großstädte. Und dann ist halt eben nur Santiago übrig geblieben. Da habe ich gedacht, na, warum nicht mal ausprobieren? So, also das war einfach so eine Idee, das auszuprobieren. Und das war unmittelbar zum Glück noch bevor, das heißt zum Glück, aber ich bin halt eben noch in dem Jahr, bevor das Buch von Harpe Kerkeling so eingeschlagen hatte, habe ich den Jakobsweg noch erlebt, bevor dieses Buch erschienen ist. Und der Weg in Deutschland halt eben auf einmal so populär geworden ist.
Und ja, dann ist es eben nicht bei diesem Versuch geblieben. Was fasziniert Sie so am Pilgern?
Mehrere Dinge. Zum einen ist es, wenn man auf das spirituelle, auf das religiöse Element des klassischen Pilgern schaut, ist es natürlich einmal die Möglichkeit, herunterzukommen, mit mir selber, mit meinen Fragen, mit Gott unterwegs zu sein, so Schritt für Schritt, Tag für Tag. Da passiert einiges, wenn man sich die Sachen so auch eben ständig überlegt und nachdenkt. Dann das Faszinierende, ich komme dort oder als Pilger kommt man an Orte, wo klassische Touristen oder Ausflügler schon nicht mehr hinkommen, die erst einmal so versteckte Perlen am Weg sind. Und aus der Sicht eines Pilgers auch oft uralte Gebetsstätten sind. Also wo wirklich seit Jahrhunderten, manchmal seit 1500, 1600 Jahren Menschen beten. Ich nenne die dann immer so durchbetete Orte. Und die haben eine wirkliche Faszination. Und viele, viele Kapellen und Kirchen, gerade auf Pilgerwegen, stehen ja auch an landschaftlich sehr exponierten Orten, und das ist dann schon auch etwas Faszinierendes, das zu sehen, das Spirituelle, aber auch das Kulturelle einfach auch zu erleben und so diese Mischung auch zu haben zwischen Städten und Land und zwischen Betriebsamkeit und Einsamkeit auf dem Weg, das ist halt eben auch immer wieder faszinierend.
So manches von dem, was Sie jetzt genannt haben, zu sich selbst kommen, in Ruhe kommen, das kann man ja auch beim säkularen Wandern. Es gibt ja auch Fernwanderwege. Wo genau ist für Sie der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern?
Ich glaube, der liegt beim Einzelnen. Es gibt ja auch Menschen, die Pilgerwege einfach aufgrund ihrer Infrastruktur, aufgrund der Ausschilderung, aufgrund dessen, dass sie landschaftlich interessant sind, gehen und zunächst einmal das nicht mit einer christlichen oder auch sogar überhaupt einer spirituellen Verbindung tun. Ich glaube, das liegt beim Einzelnen. Also ich.
Wo liegt's bei Ihnen dann?
Dass ich meine Tage mit einem Gebet beginne, dass ich unterwegs bete. Also ich habe einen sehr neuen Zugang oder für mich einen ganz anderen Zugang zu einer sehr traditionellen Gebetsform in der katholischen Kirche des Rosenkranzgebetes gefunden. Wenn man das aber mit dem Gehen verbindet, kann man dort, wenn man das ein wenig einübt, mit dem Gebet und den Schritten und den Wiederholungen, die es ja auch hat, einen Einklang schaffen, was man ja auch aus anderen Religionen kennt. Das Rosenkranzgebet ist letzten Endes wie ein Mantra. Man wiederholt das ja immer wieder und das, glaube ich, macht den Unterschied. Oder dass ich mir die Zeit nehme, wenn eine Kirche, eine Kapelle, irgendetwas offen ist, dort auch ganz bewusst dann tatsächlich auch zu beten. Auf der anderen Seite merke ich auch, also ich sage zunächst einmal niemandem, was ich bin oder was ich tue, weil ich das einfach auch für mich diese Zeit haben will und nicht eine Seelsorge-Pilgertour machen will, also etwas egoistisch vielleicht.
Also Sie legen nicht offen, dass Sie Priester sind,
Ordenspriester? Nein, das ist genau das. Also zunächst einmal nicht. Das ist, manchmal ergibt das sich oder man trifft auch manchmal Leute, die sagen das einem dann auf den Kopf zu. Das ist auch ganz interessant. Ich weiß nicht, woher die das merken. Ich habe ja kein Tattoo auf der Stirn, um wirklich auch diese Zeit für mich zu nutzen. Aber diese Menschen erzählen schon auch und merken irgendwo, dass dieses tagelange Gehen, auch wenn es für sie zunächst einmal ein Wandern ist und sie nicht in einer Gruppe unterwegs sind, dass einfach Fragen aufploppen oder auftauchen, die auch bei einem Pilger auftauchen und die einen dann trotzdem zum Nachdenken bringen und dann haben aber tatsächlich, und das ist meine Erfahrung und das Faszinierende, diese Orte, wo Menschen seit Jahrhunderten beten, üben eine ganz eigene Faszination auf Menschen aus, die den Weg auch aus nicht spirituellen Gründen gehen und die kommen trotzdem, das erlebe ich dann in Gesprächen oder wenn man dann hört, worüber sich die so unterhalten und auf sehr viele Fragen, die, sage ich mal, mit Gott und der Welt zu tun haben.
Es gibt ja auch Pilger, Pilgerinnen, die sind zu zweit oder in kleinen Gruppen unterwegs. Aber wenn ich das so höre, Sie sind der Typ Solo-Pilger.
Solo-Pilger, weil ich einfach die Zeit nutze durch meinen Beruf, meine Tätigkeit als Priester, ist Kommunikation und Zuhören und Interaktion mein tägliches Brot oder tägliches Geschäft. Und ich genieße diese Wochen einfach, um wirklich nicht kommunizieren zu müssen, nicht interagieren zu müssen, zumindest wenn ich es nicht will. Abends oder mal in einer Herberge oder einer Pause ist das etwas anderes. Und ich möchte auch niemanden fragen in diesen 3 Wochen, wo ich meistens gehe, wann gehen wir los, wann machen wir Pause, hast du Hunger, hast du Durst? Also das ist schon etwas sehr Befreiendes auch, wenn man wirklich mal auch auf niemanden anderen hören muss als auf den eigenen Körper. Das ist auch ein Geschenk.
Stichwort Herberge. Nachts Schlafsaal in der Pilgerherberge oder Einzelzimmer in der Pension?
Das kommt auf die Herberge an. Also verschiedene Sachen. Ich habe in den letzten Jahren sehr einsame Wege mir auch ganz bewusst ausgesucht. Der Camino Olvidado, von dem ich eben gesprochen habe, auf 600 Kilometern bin ich 3 Pilgern begegnet. Und so dicht ist der halt eben auch dann begangen. Man trifft nicht viele Menschen. Ein hervorragendes Netzwerk, kleine Pilgerherbergen, die in Orten von Ehrenamtlichen in Schuss gehalten werden, mit eingerichteten kleinen Küchen, mit Nudeln, Tomatensoße und auch Sachen abgepackt. Das ein oder andere Mal geht es aber gar nicht anders, als in einer Gaststätte, in einem Hotel, in einer Pension klassisch zu übernachten. Aber da bin ich nach all den Jahren auch weit davon entfernt. Also die Unterkunft allein entscheidet nicht über das Pilgerwesen. Also das geht manchmal einfach nicht anders. Und da ich kein Zelt mitnehme, also Typ Zeltpilger bin ich definitiv nicht. Ich möchte abends ein Bett und eine Dusche haben. Das ist so mein Minimum. Und wenn das funktioniert, kann es halt eben auch mal variieren. Ich hatte auch in Spanien schon auf einem Weg eine Pilgerherberge. Da war ich im Juli der erste Pilger für dieses Jahr. Und so hat diese Herberge einfach auch gerochen. Und da habe ich einfach die Tür auch wieder zugezogen und Danke gesagt, so innerlich. Und bin dann noch 500 Meter weiter und habe mir im Bed and Breakfast, oder ich weiß nicht, wie das auf Spanisch heißt, auf jeden Fall in einer Pension ein Zimmer geholt.
Außer muffigen Herbergen, was turnt sie ab unterwegs?
Was tönt mich ab unterwegs, wenn Leute mit Musik pilgern, also laut auch Musik hören dann. Aber gut, man muss ja dann nicht in Hörweite weitergehen. Aber ich frage mich dann immer, was hat man dann von dem Weg oder was machen die mit ihren Fragen oder wollen sie die Fragen vielleicht auch nicht hören, die in einem dann geschehen, wenn man sich ständig ablenkt. Pilger auch nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegen Pilger, die Pilgern mit Gepäcktransport machen. Wenn der Gepäcktransport tatsächlich der gleiche Rucksack ist, wie die Tage, die das tun, auch den Rucksack dabei haben. Wenn dann aber vom Taxi der Koffer in die Herberge gebracht wird und diese Leute mit dem Föhn die Waschräume blockieren und sich frisieren und machen und tun und man sich so vorkommt wie in einem klassischen Urlaubsdomizil dann und dann am anderen Morgen wird dann wieder der Koffer wieder rausgerollt. Also es tönt mich einfach ab, wenn Menschen nicht sich darauf einlassen können, das auch zu erleben. Zum Pilgern gehört halt eben auch mal nicht alles so genau so zu haben wie im Wohnzimmer oder im Badezimmer oder im Schlafzimmer zu Hause.
Sollte ja eigentlich schon beim ganz normalen Urlaub so sein, aber lassen wir das.
Ja. Abtönen, Schnarcher sind natürlich immer das Thema, aber man hört sich ja nie selber. Also ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht auch zu denen gehöre, die Zimmer zersägen. Das kann schon auch nervig werden. Aber da ist interessanterweise, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben, sind große Schlafsäle besser als kleine.
Warum?
Wenn Sie in einem, zum Beispiel auf dem klassischen Jakobsweg, auf dem französischen unterwegs sind und schlafen in einer Herberge und haben 20 Leute im Schlafsaal, schnarcht einer immer. Das ist, Alter, dann ist das Geräusch auf einem Level. Wenn Sie aber mit nur 4 Leuten oder 3 in einem Raum schlafen und einer schnarcht, dann schnarcht er so, dann geht das so, das läuft so alle paar oder alle Augenblicke mal. Und das hindert Sie, also mich hindert das am Einschlafen. Also wenn das in einem großen Schlafsaal ist das so wie
ein dauerndes Hintergrundgeräusch.
Die Spitze ist immer da, so gefühlt oder gehört. Und das macht es dann ein bisschen besser. Aber das ist vielleicht auch der Grund für die einsamen Wege, dass man das dann nicht hat. Aber vielleicht auch der Preis dann für die einsamen Wege oder die ruhigeren Nächte, dass es auch tatsächlich abends in den Herbergen dann tatsächlich leer ist oder einsam ist oder ich auch die Erfahrung jetzt die letzten Jahre hatte, dass ich wirklich an mal 2 Tage auch gar niemanden gesehen habe. Also die Herbergen hatten dann einen Schlüsselbox am Eingang und ich habe niemanden gesehen. Die Verpflegung stand da oder konnte man dort kaufen in so einem SB-Laden. Und ich habe einfach auch unterwegs dann also ja schon mal 2 komplette Tage niemanden gesehen oder gehört. Und das ist dann halt eben der Preis der ruhigen Nacht.
Aber den Preis können Sie zahlen?
Ich zahle ihn gerne. Also aus ganz verschiedenen Gründen. Einsame Wege haben natürlich auch ihre Vorteile. Es gibt keine Rangeleien in den Herbergen oder bekomme ich einen Platz. Wenn man es erst einmal in einen Ort schafft, findet man auch eine Schlafmöglichkeit. Es ist, die Etappen sind natürlich auch länger. Das ergibt sich dann halt eben einfach so.
Abgesehen vom Beten, haben Sie sowas wie feste Rituale, also morgens erst den linken Schuh anziehen oder so irgendwas?
Nein, also nach so ein paar Tagen fängt ja immer der Rücken oder die Schultern tun ja dann mal weh, weil es ist ja eine andere Belastung, obwohl ich es mittlerweile schaffe mit knapp, ja mit so 7 Kilo Gepäck zu pilgern. Und dann kommt dann das Wasser halt eben oder die Verpflegung noch dazu, aber was ich mitnehme, 7 Kilo. Und trotzdem ist es eine andere Belastung. Und dann ist so, das Ritual ist dann morgens eigentlich, erst einmal in die Gänge zu kommen, so die ersten Schritte, das Eingrooven, wie das heute so schön heißt oder so, ja, den ersten Kilometer einmal unter die Füße zu nehmen und zu schauen. Ritual schon, die Hydrierung, also morgens tatsächlich darauf zu achten, auch wenn das nicht immer einfach ist, nach dem Aufstehen schon relativ schnell so einen Liter Wasser zu trinken, weil das ist schon sehr ratsam, also gut hydriert zu sein.
Sie haben am Anfang erzählt, auf welchen Wegen Sie schon überall unterwegs waren. Finden Sie da überhaupt noch neue Routen?
Ja, erstaunlicherweise, auch wenn man in unserer heutigen Zeit ja immer mal wieder von den bösen Logarithmen hört. Algorithmen. So heißt es genau. Diese Suchmaschinen. Und interessanterweise ploppen dann immer mal wieder auch Wanderwege auf oder auch Dinge oder viele Pilgerwege oder auch so Zubringerwege zu den Jakobswegen sind ja mit heiligen Legenden verbunden. Und das ist dann ganz interessant, dass sich immer mal wieder trotzdem etwas auftut. Auf meiner Agenda stehen noch viele, also die Wege gehen mir noch nicht aus.
Und welchen Weg werden Sie dieses Jahr unter die Füße nehmen? Sie starten ja am 28. Juni wieder für drei Wochen. Auf welchem Weg?
Der Weg ist mit Sicherheit auch ein einsamer Weg, obwohl er gut beschildert und von den Tourismusbehörden auch begleitet wird, so wie es aussieht. Es ist der Chemin d'Amadour, also wie man hört in Frankreich. Er beginnt in Sur-Lac-sur-Mer und das ist so ungefähr 120 Kilometer nordwestlich von Bordeaux an der Atlantikküste und zieht dann über Bordeaux und viele hervorragende Weinorte, Cahors, Bergerac, bis nach Rocamadour. Rocamadour, eine der berühmtesten Wallfahrtsorte in Frankreich, und trifft dort auf einen der Jakobswege, die sich durch Frankreich ziehen und dann auf dem Weg in die Pyrenäen sind. Mit einem kleinen Umweg, weil ich das ein oder andere noch mitnehmen möchte, werden es so in den drei Wochen ja knapp 600 Kilometer sein.
Sie haben eben gesagt, viele Pilgerwege sind mit alten Legenden verbunden. Was ist die Geschichte beim Chemin d'Amadour?
Es steckt ein bisschen in einem Zielort in Rocamadour drin, also der Rock, der Fels. Die Kirche dort ist auch in einen Felsen reingebaut und der Amadour ist der Heilige, um den es dort geht, auch wenn es ein Marienwallfahrtsort ist. Der ist ein Einsiedler dort gewesen, aber interessanterweise sagt die Legende, dass er der Partner von Veronika war, die Jesus das Schweißtuch gereicht hat und die dann aufgrund im Rahmen der ersten Verfolgungswelle der jungen Kirche in Palästina geflohen sind und mit einem Schiff, wie das dann bei vielen dieser Legenden ist, an der Atlantikküste in Sur-Lac-sur-Mer gestrandet sind und dort begonnen haben zu missionieren. Veronika ist dann der Legende nach gestorben und ist auch, glaube ich, in Bordeaux in der Kathedrale oder auf einer Kirche in Bordeaux auch ihr Grab soll dort sein. Und Amadour ist halt eben weiter bis zu diesem Punkt, wo heute Rocamadour ist, und hat dort als Einsiedler gelebt. Und daher kommt, ich bin noch nicht so tief in der Geschichte drin, das kommt dann unterwegs auch immer ein bisschen, aber dann hat es mit einer Marienfigur auch zu tun und dass man im 13., 12. Jahrhundert irgendwann um den Dreh rum auch sein Grab dort gefunden hat. Und dann ähnlich wie in anderen heiligen Geschichten auch halt eben das so seine Geschichte ist. Und daher der Chemin d'Amadour, also es dreht sich vieles um diesen Mann. Ja, und der Weg folgt angeblich, das ist aber natürlich nicht nachzuvollziehen von der Antike bis heute, dem Weg, den er damals auch gegangen ist. Folgt aber mittelalterlichen oder auch frühchristlichen Siedlungsorten, also das kann schon sein, ob das aber jetzt alles, sag ich mal, jeder Fußtritt dann auch der gleiche ist, das wage ich zu bezweifeln. Also das muss auf diesen Wegen auch nicht so sein.
Rocamadour, sagen Sie, ist ein bekannter Wallfahrtsort. Diese Route, dieser Weg, ist das auch ein alter Weg oder ist der erst in jüngerer Zeit als
Nein,
Pilgerweg?
Nein, das ist ein alter Weg. Den gibt es schon länger. Er wird halt eben jetzt, wo das Pilgern, auch das Wandern, aber gerade auch das Pilgern ja sehr prominent oder auch beliebt geworden ist, entdecken das natürlich auch Gegenden für sich. Dort auch die Gironde-Gegend und die Departements, die haben auch einen sehr guten, fast schon im Taschenbuchformat, Pilgerführer gibt es für den Chemin d'Amadour mit den Etappenvorschlägen, mit den Unterkünften. Es gibt keine Pilgerherberge auf diesem Weg, weil dafür sind es zu wenige, das lohnt sich nicht. Man muss halt eben in kleinen Gasthöfen, Pensionen, Bauernhöfen, die sich darauf einrichten. Auch einmal werde ich auf einem Campingplatz in einem Fass übernachten. Also da darf man auf so einem Weg nicht wählerisch sein. Also die Beschilderung, was ich sehe, ist sehr gut. Es gibt auch einige Videos, die ich mir schon angeguckt habe, um auch so die Ausrüstungsfrage zu klären, die Schuhfrage zu klären, welchen Wanderschuh ich jetzt brauche, ob Halbschuh oder knöchelhoch. Das wird auf diesem Weg nicht sein, weil er nicht so schrecklich viele Steigungen. Es ist kein Mittelgebirgsweg.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. So, wie ist der topografisch? Wie viel Höhenmeter? Oder ist das eher flaches Gelände?
Ich glaube, auf den ganzen 600 Kilometern habe ich 3000 Höhenmeter. Das ist moderat zu schaffen. Also ich sag mal, hier in der Trierer Ecke, ja, ich glaube, wenn man hier an den Moselsteig geht, kommt man auf mehr Höhenmeter.
Sie werden wie schon seit einigen Jahren Ihren Pilgerweg dieses Jahr verbinden oder haben den schon verbunden, haben dazu schon aufgerufen, mit einer Spendenaktion. Sie nennen das solidarisch Pilgern. Zunächst mal, wie kam es zu der Idee?
Zu der Idee kam es, als ich sonntags morgens auf dem Weg zum Gottesdienst war, Radio an im Auto und kam auf RPA1, die Sendung Einfach Himmlisch, und die haben darüber berichtet, ich glaube, es war im Hunsrück, dass eine Gruppe sich auf den Weg macht, von dort aus auf den Jakobsweg zu gehen, und die haben das verbunden, und das war der Grund des Berichtes, mit einer Patenschaft, die Menschen übernehmen konnten, eine Kilometerpatenschaft, also zum Beispiel 5 Kilometer, ähnlich wie man bei Läufen oder so an Schulen so. Bei Kindern kennt man das ja dann, die dann so einen Kilometerlauf machen, und die Eltern und alle Beteiligten der Schule können das dann sponsoren für auch ein Projekt oder die Schulkasse oder wie auch das. Und da ging es darum. Und da habe ich dann so gedacht, boah, was die können, kann ich auch. Das war dann so der zündende Gedanke. Es war allerdings 3 Wochen, bevor ich losgehen wollte. Also ich hatte meinen Weg, das war der Ignatiusweg, in dieser Pilgerweg in Spanien von Loyola aus, und musste dann relativ schnell ein Projekt finden, mit dem ich das dann verbunden habe. Also ich hatte mir das so vorgestellt, ja, ich mache das dann auch, und kann man ein Kilometersponsoring machen, 5 Kilometer für einen Kilo, für einen 5 Euro für einen Kilometer. Und hab da, wer mehr machen will, kann mehr machen, und irgendwie kriege ich das dann auch so hin. Und da ich auch mal im Klinikum Mutterhaus hier in Trier in der Seelsorge gearbeitet hatte, kannte ich die Villa Kunterbund, diese Einrichtung für Nachsorge oder für schwerkranke Kinder und ihre Eltern, und hatte dort den Leiter dann halt eben angerufen, weil ich ihn kenne, und gesagt, ich brauche ein Projekt, dass ich gerne bespenden würde. Und das sind solche Einrichtungen ja nie traurig. Die freuen sich ja, wenn jemand kommt. Und hatte halt aber mir schon gedacht, oder auch aus anderen Gründen weiß ich auch von meinem Studium, dass je weiter man ein solches Projekt runterbricht und je konkreter man wird, desto greifbarer ist das auch für die Menschen. Also zu sagen, nur ich pilgere für die Villa Kunterbund, ist okay, aber wenn das greifbarer wird, und da war das damals die Elternwohnung in der Villa Kunterbund, die unterhalten wird, wenn Eltern halt eben auch mal einen Rückzugsort brauchen und vom Klinikum und ihre Kinder trotzdem noch dort sind. Und diese Elternwohnung ist halt eben auch spendenfinanziert, und das war damals so die erste Idee mit selbstgemachten Flyern. Also das ging dann alles auch noch etwas halb professionell oder provisorisch. Also das war, aber die Idee war geboren und war halt dann eben auch auf einmal ein ganz anderes Pilgern nochmal, als es vorher war.
Was war anders?
Ich habe mir dann überlegt, die Leute, wie nehme ich die mit? Weil die sind ja hier zu Hause und ich bin unterwegs. In Spanien oder in Frankreich spendet ja niemand für ein Projekt hier, ein lokales Projekt hier in Trier. Und habe dann gedacht, naja, dann sind es halt eben die sozialen Medien und auf Facebook und oder Instagram dann halt eben einen Kanal, und dann ist es der Instagram-Kanal geworden, Solidarisch Pilgern, wo ich halt eben abends Bilder der Etappe, ein kurzes Video, wo die Leute mich dann wirklich Etappe für Etappe mitgehen können. Verfolgen hört sich so, hört sich etwas negativ an, also mitgehen können oder das einfach so mitverfolgen können. Aber das ist natürlich mit Arbeit verbunden. Sie müssen die Bilder alle einmal durchgucken. Wenn Sie dort sitzen und gerade ein kleines Video besprechen, dann kriegen Sie ein Sitzen in der Pension, dann kriegen Sie gerade das Essen hingestellt, dann können Sie es nochmal neu machen, dann läuft gerade die Katze durch oder der Hund bellt. Das ist ja alles etwas, ist aber auch das Leben. Aber es ist dann natürlich anders und auch an dem einen oder anderen Tag hilft es schon bei der Motivation. Also wenn der Pilgerblues mal so reinkommt und den habe ich jedes Jahr, man pilgert ja nicht nur bei gutem Wetter oder es sind ja nicht nur schöne Etappen und es sind auch nicht nur Etappen, wo die Beschilderung so perfekt ist. Wenn eines dieser Dinge nicht funktioniert, ist das noch okay oder es kommt ja auch mal vor, wenn bei mir zwar sehr selten, dass man sich eine Blase läuft oder wirklich irgendwas zwickt. Und wenn das dann in Summe mehr wird, wenn es dann auch noch anfängt zu regnen und Sie sind schon, müssen noch einen Umweg von 3 Kilometern gehen oder es fällt Ihnen auf, dass Sie den gehen müssen, dann ist das schon auch eine Motivation zu sagen, okay, hier stehen jetzt auch Leute und ein Projekt dahinter. Also das ist nochmal so dann ein kleiner Push dann einfach. Also dass ich mir auch nochmal sagen kann, wofür ich das jetzt eigentlich mache. Also manchmal frage ich mich unterwegs, es kommt immer mal die Frage, warum kannst du nicht Urlaub machen wie andere Menschen? Das passiert immer mal wieder, diese Frage. Und dann mit den sozialen Projekten ist es dann so, dass ich sage, ja, weil ich das ja auch dafür mache. Und dann ist das so ein, hilft das so an, wenn diese Momente, das sind nicht viele, aber ich würde lügen, wenn ich sage, die sind nicht mal da. Gerade wenn Sachen nicht so richtig funktionieren oder die Unterkunft nicht so den Vorstellungen entspricht, all das, dann hilft das ein bisschen, wenn man weiß, wofür man es auch tut, außer für sich selber.
Wie oft waren Sie bisher jetzt schon solidarisch pilgernd unterwegs?
2-mal erst, weil ich letztes Jahr habe eine Pause vom solidarisch Pilgern gemacht, weil ich mal sehen wollte, wie es wieder ist, ohne abends diese Pflege zu betreiben. Das war auch wiederum schön, aber ich muss auch sagen, es hat mir etwas gefehlt. Also die Idee ist dann schon des solidarisch Pilgerns einfach mit meinem Hobby, was das Pilgern ja ist, etwas Gutes zu tun. Ich gehe die Strecke ja sowieso. Die Arbeit, die damit verbunden ist, ist natürlich ein Projekt zu suchen oder zu finden. Und da muss es ja dann auch, da muss ja auch der Funke überspringen. Das muss ja ein Projekt sein, wo ich auch, sage ich mal, irgendwo, wo ich für brenne. Sonst ist es der Aufwand, der drumherum betrieben wird, ist einfach zu groß. Das ist schon eine Menge im Vorfeld. An Anschreiben, an Flyern, an Plakaten, wo kommen die hin, wo werden Spendenboxen aufgestellt, gibt es die Spendenboxen überhaupt schon? Also so, da ist sind die gemeinnützigen Organisationen, die dann in Frage kommen, auch ganz anders aufgestellt. Manche haben eine Medienabteilung auch oder haben Leute, die das auch professionell begleiten, einem viel abnehmen, andere wiederum nicht oder die sind dann halt eben so auf ihre Arbeitskräfte auch angewiesen, dass ich denen nicht noch zusätzlich Arbeit machen möchte. Das ist ja auch immer das. Aber wie gesagt, letztes Jahr hat mir das dann schon gefehlt und deswegen war dieses Jahr dann relativ schnell danach oder letztes Jahr relativ schnell klar, für dieses Jahr auf jeden Fall wieder mit einem sozialen Projekt in Verbindung zu bringen.
Und für welches Projekt sind Sie entbrannt dieses Jahr?
Entbrannt bin ich dieses Jahr für den Kinderschutzbund in Trier mit seinem Haus Die Burg, ein Ort für Kinder, weil ich auf einer anderen Charity-Veranstaltung saß, eine nette Dame beim Abendessen neben mir und haben wir so ein bisschen erzählt und sie sagte mir dann, dass sie die Vorsitzende des Trägervereins ist vom Kinderschutzbund hier in Trier und ich habe dann so gefragt, ach und wo ist ihr Haus oder wo ist das? Und da hat sie mich angeguckt und da hat sie gesagt, in ihrer Nachbarschaft. Also ich wusste, dass es die Burg gibt. In unmittelbar, so 250 Meter entfernt von unserem Haus, von den Vinzentinern, dachte aber immer, es sei eine Kindertagesstätte, ein Kindergarten, so etwas und wusste, hatte nie so genau die Fassade gelesen oder den Schaukasten auch, Und er sagt, oh, das, und ich fand sie halt eben auch in ihrer Art, wie sie dann davon erzählt hat, sehr faszinierend. Und da war, wie gesagt, ich komme mal vorbei und dann schauen wir mal. Und dann hatte ich denen halt eben so ein bisschen erzählt vom ersten Pilgern, wo ich das gemacht hatte für die Vilakunda-Bund, vom zweiten Pilgern. Ich habe es für obdachlose Frauen beim Sozialdienst katholischer Frauen hier in Trier gemacht. Und dann haben wir sehr schnell ein Projekt gefunden, oder ich bin auch einfach für die Arbeit dort sehr, sehr entbrannt, wenn es auch schlimm ist, dass die Arbeit überhaupt gemacht werden muss. Mhm. Aber wie das dann so oft ist, die Leute, die man dort trifft, die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen, die sind so motiviert und brennen für etwas für Kinder und Jugendliche machen zu können und dann einfach auch zu sehen, wie sehr die trotzdem auf Spenden angewiesen sind. Also das ist sind immense Summen, die einfach, ja, ein Teil wird halt eben von der Stadt oder vom Kreis auch bezahlt, übernommen, aber halt eben, es bleibt doch ein großer Betrag am Ende des Jahres übrig.
Was genau macht der Kinderschutzbund dort in der Burg?
Der Kinderschutzbund begleitet zunächst Kinder und Jugendliche. Es gibt eine Beratungsstelle, für die ich auch dieses Jahr mein Projekt mache. In der Beratungsstelle können zunächst einmal Kinder, entweder allein und Jugendliche oder auch mit ihren Familien, sich Rat suchen. Es gibt Seminare für Stressbewältigung, es gibt Seminare bei Essstörungen, es gibt, ja, konkrete Hilfsangebote, einfach, dass jemand da ist, der zuhört. Es gibt begleiteten Umgang. Es wird beim Kinderschutzbund eine Wohnung oder ein Wohnzimmer unterhalten, wo, wenn es bei Scheidungsfällen die Erwachsenen es nicht mehr hinbekommen, sich die Kinder gut übergeben zu können, dass der Kinderschutzbund diesen Ort zur Verfügung stellt. Es gibt die Nummer gegen Kummer, also ähnlich der Telefonseelsorge, wo zwei Büros mit Telefonen halt eben sind, wo die Ehrenamtlichen ihren Dienst tun. Es gibt die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die auch konkret, sage ich mal, wenn es gravierender wird, in Missbrauchsfällen oder Gewalt, wenn Kinder sexualisierte oder andere Gewalt erleben. Es gibt Sozialarbeiter oder auch Psychologen, die, wenn ein Verdachtsfall ist, in die Schulen oder in die Einrichtungen gehen, um die Kinder, also wenn der Verdachtsfall von Lehrern oder von Lehrerinnen kommt, dann gehen die in die Einrichtungen und schauen, wie erleben sie die Kinder, aber dann, so wie ich das verstehe, inkognito oder als Vertretungslehrer, weil Opfer schützen auch immer trotzdem ihre Familien oft oder etwas, dass die Kinder wissen dann nicht oder die Jugendlichen, dass das jemand vom Kinderschutzbund ist, sondern dass das Erleben echt bleibt. Und das sind halt eben so Sachen, die alle immer wieder aufploppen, oder es sind halt eben auch Kinder, die kaum über die Möglichkeit eines Freizeitangebotes verfügen. Da werden sehr viele Workshops auch in den Sommerferien gemacht. Und die Arbeit ist sehr, sehr vielschichtig, aber auch in einem hochsensiblen Bereich, sobald halt eben die Erfahrung von Gewalt und Missbrauch mit dazukommt.
Also ein ganz breites Angebot. Und nochmal, für was genau? Weil Sie haben eben gesagt, man muss es möglichst konkret machen, so eine Spendenaktion. Ja. Also für was in diesem breiten Angebot sind Sie dann unterwegs?
Konkret auf für die Beratungsstelle beim Kinderschutzbund. Die Beratungsstelle ist erst vor wenigen Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, geschaffen worden, auch mit einer Sozialpädagogin, die halt eben zunächst einmal Anlaufstelle ist und dann auch entscheidet, welche konkreten Projekte entweder für Einzelne oder auch für Gruppen von Kindern und Jugendlichen gemacht werden können, am Bedarf orientiert. Dass man jetzt nicht sagt, boah, man macht jetzt etwas für Kinder, die Gewalt erlebt haben, und sie bräuchten eigentlich etwas für Kinder, die Mobbing in der Schule erleben. Und aufgrund der Kontakte und aus der Beratungsstelle werden dann erst die Angebote gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, die Beratungsstelle, weil die Beratungsstelle braucht auch 40.000 Euro pro Jahr an Spenden, um finanziert werden zu können, also an Eigenanteil. ich erlebe das ganz oft. Das ist auch toll, dass Organisationen, Stiftungen, Serviceclubs sagen, wir wollen gern ein Projekt finanzieren. Aber es ist natürlich so, die Projekte nutzen einem ja nichts, wenn man niemanden mehr hat, der sie begleitet und der sie macht und der sie plant. Und deswegen ist es halt eben auch so wichtig, diese Stelle, dass die den Zuschuss zu ermöglichen, dass die auch, weil es muss tatsächlich auch ein Teil der Personalkosten für diese Stelle müssen über Spenden finanziert werden. Und das habe ich mir halt eben dieses Jahr zum Ziel gesetzt.
40.000 Euro pro Jahr, sagen Sie gerade, braucht der Kinderschutzbund Trier an Eigenmittel, also an Spenden.
Nur für die Beratungsstelle. Nur,
genau, für diese Beratungsstelle. 40.000 Euro, wie viel davon wollen Sie erpilgern?
Ja, aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre und das kommt ja auch dann dazu, dass durch so etwas wie diesen Podcast oder auch Interviews für Einfach Himmlisch, Zeitung, Bistumsmedien erarbeitet man sich ja auch ein Netzwerk und das wird ja dann größer. Beim ersten Mal waren es 7.000 Euro, bei der zweiten Aktion waren es 11.000 Euro und da habe ich dieses Jahr einfach gedacht, ich schaue mal die Summe raus, dass mein Pilgerziel sind 20.000 Euro.
Also die Hälfte dessen, was der Kinderschutzbund in einem
Jahr braucht. Das wusste ich damals noch gar nicht, dass es das ist, aber ich habe einfach so für mich gedacht, so, also man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und manchmal denken ja auch Leute, okay, boah, wenn der wirklich 20.000 Euro hat, dann hau ich auch was drauf. Also das ist, also dieses größere Denken ist nicht immer ein Fehler, gerade auch im Bereich von Spendenakquise. Und ja, das war halt dann eben dieses Jahr die Idee, einfach mal den nächsten Schritt zu tun.
Und wer Sie jetzt dabei unterstützen will, sozusagen nochmal zum System, der kann zum Beispiel sagen, für jede Etappe, die Sie gehen, es sind, wie viele Etappen sind es?
20.
20. Zum Beispiel für jede Etappe gebe ich den Betrag X.
Ja. Ich habe eine Firma tatsächlich, die haben das genauso gemacht. Die haben gesagt, wir spenden für jeden Kilometer 1,50 €. Also die haben 900 Euro gespendet. Mhm. Andere beweisen einfach 50 Euro oder 20 Euro oder 10. Also das ist, jeder Euro hilft. Die Idee ist, also klar, so wie die Firma das gesagt hat, aber man kann auch, wenn man 50 Euro spenden sagt, kann man, ja gut, vielleicht ich sponsere damit 10 Kilometer, a 5 Euro. Das liegt ja ein bisschen in der Interpretation des Einzelnen. Also ich habe ja jetzt nicht jeden Kilometer durchgetaktet und gesagt, also der ist noch frei oder der ist noch zu haben. Das wäre, würde, glaube ich, über das hinausgehen, was sinnvoll ist.
Solidarisch pilgern, wissen Sie, ob Sie vielleicht schon jemand, also Sie sind ja angesteckt worden damals von anderen, die das auch so machen, über den Radiobeitrag. Haben Sie mitbekommen, ob Sie jetzt wiederum vielleicht auch schon andere angesteckt haben?
Leider nicht. Das wäre schön, also das ist so eine Sache, die konkrete Spendenaktion ist das eine. Frau Bergmann vom Sozialdienst katholischer Frauen hatte vor 2 Jahren zu mir gesagt, Pater Müller, natürlich sind wir froh mit den Spenden, aber sie schaffen ja auch ein Problembewusstsein für obdachlose Frauen in Trier oder in der Region. Menschen nehmen ihre Flyer in die Hand, die hören davon, auch wenn sie vielleicht dieses Jahr nichts spenden, aber es wird ein Problembewusstsein geschaffen, ähnlich wie bei der Burg jetzt. Ich habe mich ja selbst dabei ertappt, dass ich jahrelang dort vorbeigegangen bin, ohne zu wissen, was dort geschieht. Viele Menschen wissen gar nicht, wie notwendig das in unserer Stadt oder auch im Landkreis ist, dass der Kinderschutzbund arbeitet. Und das schafft ein Bewusstsein. Und dann das Dritte ist natürlich, dass ich gesagt habe, ja, vielleicht denkt ja der ein oder andere, boah, wir haben ein Fußballturnier und spenden für jeden Elfmeter etwas oder für jedes geschossene Tor. Oder auch so ein Klassiker beim Golfturnier könnte ich mir vorstellen, obwohl ich kein Golf spiele, dass das gut funktioniert. Oder ich glaube, wir denken manchmal zu kompliziert und jeder von uns hat ein Hobby, mit dem man etwas Gutes tun kann. Und da möchte ich die Menschen so ein bisschen motivieren, weil wenn es eh etwas ist, was mir Spaß macht und damit dann noch anderen Menschen auch zu helfen oder irgendetwas hineinzubringen, ist einfach etwas Fantastisches. Wir denken manchmal zu kompliziert und denken, boah, wenn ich jetzt so eine Spendenaktion, das ist Arbeit und das, oh, wann soll ich das noch machen, neben Beruf, Familie und allem, was ich eh schon habe. Aber wenn man es über dieses Vielleicht ist es auch ein psychologischer Trick, aber es ist ja nichts Unfaires zu sagen hier, warum nicht mehr etwas zu gucken, was mir eh Spaß macht und das dann noch damit zu verbinden. Wie bei mir zum Beispiel, ich würde diesen Weg ja auch gehen, jetzt pilgern, ohne die Aktion. Und von daher ist das echt so ein Ding, auch so ein Solidaritätsgedanke und für mich natürlich auch, dass ich sagen kann, ja, es gibt viele Menschen, die für die stellt sich nicht die Frage, was tue ich in den Rucksack, wenn ich pilgern gehe oder welche Schuhe ziehe ich an. Die leben in Situationen, da ist das, die können sich diesen Luxus des Pilgerns nicht leisten. Also das ist ja auch ein Privileg, das tun zu können und so dann auch da etwas Solidarität zu zeigen auf diese Art und Weise.
Dieser Solidaritätsgedanke, der steckt ja tief drin. Bei Ihnen. Mhm. Also ein anderes Beispiel, Sie waren 2021 nach der großen Flutkatastrophe unheimlich aktiv für Flutopfer im Trierer Stadtteil Erang. Sie sind Ordenspriester, gehören zum Orden der Vinzentiner, gegründet vor etwa 400 Jahren vom heiligen Vinzenz von Paul. Dieses soziale Engagement, wie steht das in Verbindung mit der Spiritualität Ihres Ordens?
Sehr. Vinzenz von Paul hat immer auf die konkrete Not von Menschen reagiert und er gilt ja auch als Begründer oder Patron der organisierten Caritas und von daher
organisierten
Nächstenliebe, also Menschen tatsächlich eine Notsituation zu sehen, ihnen konkret zu helfen, aber dann auch sie in die Freiheit zu entlassen und in die Eigenverantwortung. Also nicht Menschen jetzt ihr ganzes Leben lang, es gibt Menschen, die brauchen das auch, aber es gibt auch Menschen, die wieder in die Verantwortung hineinzugeben, also ein Netzwerk zu schaffen und dann aber auch weiterzugehen. Also dann nach der Nächsten zu schauen. Also das ist auch bei mir so der Gedanke, deswegen nicht jedes Jahr für die Villa Kunterbund oder jedes Jahr für den Sozialdienst katholischer Frauen, sondern immer mal wieder zu schauen und damit auch so ein Netzwerk zu schaffen oder auch ein Bewusstsein zu schaffen und dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Arbeit hier getan und das wird jetzt nicht meine Organisation oder mein Projekt, sondern ich bin auch wieder weg und öffne mich dann auch dafür für das Nächste. Und gerade bei der Fluthilfe in Erang, die wo ich von meiner Gemeinschaft aus das Gesicht war, weil ich viel dort war, aber das waren ja ganz andere Summen. Wir haben damals tatsächlich für 200.000 Euro Hilfsgüter verschiedenster Art nach Iran geschafft. Und am Anfang, es ging los damals mit Waschmaschinen und danach haben die Leute nur noch einen Gutschein für eine Waschmaschine oder einen Gutschein vom Elektrohändler bekommen, um sich halt eben selber zu helfen. Am Anfang haben wir auch sehr viel Putzmittel und Sachen gekauft, hingebracht, weil die Menschen einfach auch so traumatisiert waren. Später konnte man konkret fragen, was brauchen Sie denn? Oder die Leute auch wieder einen Gutschein in die Hand drücken und sagen, gehen Sie doch und kaufen Sie sich, was Sie brauchen. Auch so, dass Solidarität oder auch so konkrete Hilfe kann ja auch etwas sehr Bevormundendes haben. So, ich weiß jetzt, was du brauchst. Und das ist halt eben auch sehr tief bei uns drin verwurzelt aus dieser Zeit, wirklich den Menschen ernst zu nehmen, aber ihn auch, und das ist ja auch etwas sehr Biblisches, zu fragen, wie Jesus Bartimäus gefragt hat, was soll ich dir tun? Und nicht, ich heile dich jetzt, sondern wirklich den Menschen zu fragen, was brauchst du denn? Und das ist so in diesem Solidaritätsgedanken der vinzentinischen Spiritualität halt eben auch tief verwurzelt und liegt mir halt eben auch sehr nahe, weil das auch dann keine Abhängigkeiten schafft oder auch nicht so ein, ja, sonst birgt das immer so die Gefahr, dass man so zum Guru einer Organisation oder von dass die Menschen auch abhängig von einem werden.
Zum Ende hin kommen wir nochmal zurück zum Thema Pilgern. Jemand, der sich, ob mit oder ohne Spendenziel, auf einen längeren Pilgerweg machen will, was sind die drei wichtigsten Ratschläge, die Sie mit auf den Weg geben?
Gute Frage. Ich kann es vielleicht aufteilen. Also es gibt drei gute Ratschläge für die Ausrüstung. weniger ist mehr, ist der erste gute Ratschlag, weil sie müssen alles tragen. Auf gar keinen Fall an Schuhen und Strümpfen sparen. Also da wirklich gucken, was brauche ich, was tut mir gut. Also jetzt nicht die Menge an Strümpfen, sondern einfach da auch tatsächlich auszutesten und mich auch einzulaufen. Also das auch auszuprobieren. Und das ist das zweite, der zweite Block. Sich gut überlegen, was möchte ich oder was für ein Mensch bin ich erst einmal, mit wie viel Einsamkeit komme ich klar, mit wie viel Alleinsein. Und beim Pilgern, Stille heißt nicht, dass mich durch Zufall mal jemand 10 Minuten nicht anruft. Stille beim Pilgern heißt nicht, dass ich 10 Minuten mal keine Nachrichten bekomme, sondern halte ich das wirklich aus mit mir und was in mir dann hochkommen kann mit diesen Gedanken, auch einmal einen halben Tag vielleicht oder ein paar Stunden allein zu sein. Wenn ich das nicht kann, ist es vielleicht gut, einen dichter begangenen Weg zu wählen, wo ich das sehr viel besser dosieren kann, wo ich wieder da ist wieder ein Krüppchen oder da treffe ich wieder jemanden, den ich da vorher schon mal gesehen hatte, habe abends Herbergen, in denen ich mich irgendwo anklicken kann, Austausch habe und so halt eben Stück für Stück in eine Einsamkeit hineinkomme. Und vor allen Dingen nie die Frage zu stellen, wie viel Kilometer waren es denn am Tag? Das ist, Pilgern ist kein Marathon und Pilgern ist kein Hochleistungssport. Es kann eine Etappe mit 5 Kilometern geben, die sehr gut ist, demnach, was auf dem Weg passiert, was in mir passiert. Und es kann auch mal sein, dass es eine sehr lange werden muss, um einfach Sachen rauszulaufen oder auch mal an die Grenzen zu kommen. Aber die Frage, wie lange war die einzelne Etappe, finde ich persönlich, sollte man sich nicht stellen und auch nicht stellen lassen, weil das führt in die falsche Richtung.
Tipps zum Pilgern stellen wir in die Shownotes. Natürlich ebenso Infos zum Chemin d'Amadour, den Pater Andreas dieses Jahr gehen wird. Wir stellen in die Shownotes natürlich Infos zum Kinderschutzbund, zu dem Spendenprojekt von Pater Müller und natürlich, wie man ihn da finanziell unterstützen kann. Wir stellen in die Shownotes natürlich einen Link zu den Vinzentinern und wir verlinken auch andere Folgen unseres Podcasts Himmelwärts und Erdverbunden zum Thema Pilgern. Da gab es nämlich schon die eine oder andere. Ganz zum Schluss. Was wünscht man sich als Pilger? Wie grüßen sich Pilger? Also ich weiß, auf dem Jakobsweg wünscht man sich ja Buen Camino, also einfach einen guten Weg. Ist der Wunsch universell oder gibt es da noch andere?
In Portugal würde man sagen Bom Camino.
Aber auf Deutsch dasselbe?
Ja, das Gleiche. In Frankreich würde ich auch Pilger immer damit grüßen, wenn ich jetzt Leuten begegne, versuche ich einfach Hallo oder Bonjour oder Buenos Dias, Bom Dia zu sagen. Interessanterweise sagen dann Menschen oft Bon Camino. Also so als Gruß mit auf den Weg, was ich dann ganz schön finde.
Und dann gibt's noch den bekannten Reise- und Pilgersegen aus Irland. Möge die Straße dir freundlich entgegenkommen, mögest du den Wind immer im Rücken haben, möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen und der Regen sanft auf deine Felder fallen. Und bis wir uns wiedersehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. Pater Andreas Müller, herzlichen Dank und Buen Camino.
Vielen Dank.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.